Ja, ich möchte zu Anfang noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus, jetzt gib uns doch blinde Augen für Dinge, die nichts taugen, aber gib uns Augen voller Klarheit zu schauen, deine Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Was denkt ihr, ist die wichtigste Frage im Leben? Hat einer eine Idee? Bekomme ich die Lisa ab oder jemand anderes, ist vielleicht auch eine wichtige Frage, oder bekomme ich überhaupt jemanden ab? Was gibt es morgen zu essen, ist auch eine wichtige Frage. Aber es gibt dann, denke ich, vielleicht noch wichtigere Fragen. Was denkt ihr, was ist die wichtigste Frage aller Fragen? Ja, siehst du, die Worte der Weisheit des Alters, genau, ja. Genau, das ist der Punkt. Also oder um es mal ein bisschen ganz praktisch und einfach auf den Punkt zu bringen, wie komme ich in den Himmel? Weil das, was wir hier leben, ist zwar schön, aber ist ja schon logisch. Wie viele Jahre lebt man ungefähr? Weißt du das oder wisst ihr das? 10 Jahre? 20? Manchmal 70, manche werden 80, steht auch sogar in der Bibel. Ich rechne zum Beispiel, dass ich 70 Jahre werde. Also ich bin 58 in ein paar Wochen, also ich habe noch 12 Jahre vor mir. Und ich kann dir nur sagen, und ich glaube, der ältere Herr hier ganz hinten wird das noch eher bestätigen, wenn man klein ist oder ein bisschen jünger ist wie ihr, denkt man, die Jahre, die vor einem stehen, die sind ja noch ellenlang. Und man denkt, kann das nicht ein bisschen schneller gehen, dass ich dann vielleicht heirate und von zu Hause wegziehe und so weiter. Aber je älter man wird, hat man das Gefühl, das Leben rennt. Und die Bibel sagt zum Beispiel, das Leben ist wie ein Traum oder wie ein Schlaf, also einfach weg. Und jetzt kommen wir auf die wichtigste Frage, wenn das stimmt und eine Ewigkeit gibt und dass es dann auch so zwei Alternativen gibt, Himmel oder Hölle, dann ist es natürlich entscheidend, weil wenn das Leben nur 60 oder 70 Jahre ist und schnell weggeht und die Ewigkeit ewig ist und für immer und dass es zwei Alternativen gibt, Himmel und Hölle, dann ist es schon entscheidend, wie komme ich an diesen Ort, wo ich ewig Freude habe und nicht an den Ort, wo ich ewig mir schlecht geht, um es mal auf den Punkt zu bringen. Also versteht ihr, diese Frage ist die wichtigste aller Fragen. Und die Bibel beschreibt ein Gespräch oder eine Begegnung zwischen einem, so vielleicht Pastor, wie ich das bin, und Jesus. Und dieser Pastor stellt die wichtigste aller Fragen Jesus. Und interessant, man kann von Jesus sehr viel lernen, was Jesus dann macht. Denn Jesus wusste, dass dieser Pastor eigentlich gar kein Interesse an dieser Frage hat. Der wollte eigentlich nur mit Jesus diskutieren. Kennt ihr vielleicht auch, dass man vielleicht auch mit dem Lehrer diskutieren will. Man hat eigentlich gar kein Interesse, was der Lehrer sagt, will schnell, dass der Unterricht vorbeigeht. So war das bei diesem Mann auch so. Dem war das eigentlich kein Anliegen, sondern der wollte einfach mit Jesus diskutieren. Jesus durchschaute das und deswegen antwortete ihm gar nicht auf die Frage, sondern, und das ist eine coole Sache, da kann man nämlich auch von Jesus lernen, er stellte ihm eine Rückfrage. So, und diese Rückfrage ist nämlich auch ganz cool. Da kann man nämlich auch viel von lernen. Was steht im Gesetz? Was liest du da? Warum ist die Frage wichtig? Hat einer eine Idee? Also die Frage, wie kommt man in den Himmel? Die wichtigste Frage überhaupt. So, und dann die Rückfrage von Jesus, was liest du im Gesetz? Man kann übersetzen, auch in der Bibel. Damals hatten die jetzt nicht noch Neues Testament, sondern die hatten nur das Alte Testament und der Kern des Alten Testamentes war das Gesetz. Also könnte man übersetzen, was steht in der Bibel? Was liest du da? Warum ist diese Antwort ganz cool und wichtig, auch für uns heute? Die Antwort auf die wichtigste Frage überhaupt findet man letztlich nicht irgendwo bei Buddha oder im Koran oder bei deinem Kumpel, was der sagt. Findest du auch nicht in der Schule letztlich, was der Lehrer sagt oder was du selber persönlich denkst, sondern wo findest du Antwort auf die wichtigste Frage? Wo? In der Bibel. Deswegen kennt ihr vielleicht das Lied, lies die Bibel, bet jeden Tag. Wer von euch liest denn regelmäßig in der Bibel? Macht das schon jemand? Oh, cool, ja. Jetzt wisst ihr, ein paar Leute haben sich schon gemeldet. Ich glaube, die haben das erkannt, dass auf die wichtigsten Fragen nicht irgendwelche weise Ratgeber einem gute Antworten geben können, sondern die wichtigsten Fragen im Leben findet man, die Antwort darauf findet man in der Bibel. Das ist schon mal das Erste, was man von dieser Story und von Jesus lernen kann. Also, schau auf das, was in der Bibel kennt. Und da war er natürlich bei dem Pastor, also bei den, früher hießen die Gesetzeslehrer, war er natürlich an der richtigen Stelle. Der kannte sich in der Bibel aus, der hatte das studiert und so weiter. So, und er wusste natürlich direkt, ohne viel nachzudenken, was die richtige Antwort auf diese wichtigste aller Fragen ist. Hat einer Ahnung, was eventuell die Antwort ist? Die wichtigste Antwort oder die richtige Antwort auf die wichtigste Frage ist: Liebe, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Um es mit einem Wort zusammenzufassen, wie kommt man in den Himmel? Was ist entscheidend? Wie kommt man bei Gott an? Mit dem hier. Kann einer erkennen, was da steht? Ich gebe euch einen Tipp. Man dürfte jetzt nicht auf das Rote schauen, sondern auf das Gelbe. Was steht da? Liebe, genau, Liebe. Das ist der Schlüssel. Und der Kern von Liebe ist ja nicht das, was viele Menschen heutzutage von Liebe verstehen, nämlich man schaut auf sich. Man liebt sich selbst, das, was man selber denkt, wie es einem persönlich geht. Also ich glaube, das ist das, wonach alle Menschen auf der ganzen Welt, egal wo du hinkommst, nach Südamerika oder nach Afrika, was alle Menschen verbindet. Kein Mensch muss mir sagen, lieber Christoph, lieb dich mal. Ne? Muss dir das jemand sagen? Schau auf dich selbst, guck auf das, was du denkst, was du für gut findest, was dir gut tut, was du brauchst. Hat dir das jemand mal sagen müssen oder deine Eltern, die erziehen müssen? Also schau doch mal auf dich selbst, was du brauchst, was du für gut findest. Ich glaube, das steckt in jedem Menschen drin. Wir sind alle, man nennt das Egoisten. Das heißt, Leute, die nur auf sich selbst schauen, nur um sich selbst drehen. Und ich glaube, all die größten Probleme auf der ganzen Welt, im Großen, zwischen Völkern, die Krieg führen, bis ins Kleinste, dass Eltern Krieg führen mit ihren Kindern oder Ehepartner miteinander, gründet sich letztlich darauf hin, auf das Urproblem des Menschen, dass wir uns um uns selbst drehen, nur auf uns fixiert sind. Und nicht nur das tun, was wir wollen. Nicht, was die Eltern wollen oder was mein Lehrer will oder meine Schwester, mein Bruder, sondern ich will das tun, was ich will. Und deswegen ist das der Schlüssel, dass wir wegkommen von dem Drehen, ich meine mich, ich stehe im Zentrum auf und schaue auf Gott und eben auf meinen Nächsten. Nicht mehr auf mich, sondern ich schaue auf Gott, was will er, wie sieht er die Dinge und dann, woher weiß ich, was Gott liebt. Was ihm wichtig ist, und jetzt kommen wir wieder zur ersten Erkenntnis, die wir eben gehabt haben. Woher weiß ich denn, was Gott will, was Gott liebt? Hat einer eine Ahnung von euch? Wir haben schon eben gesehen, wenn man eine Frage hat, eine wichtige Frage, vielleicht eine weniger wichtige Frage, was soll man machen? Nicht seinen Lehrer fragen in erster Linie oder sonst jemanden, seinen Kumpel, sondern was soll man machen? Man soll in der Bibel lesen. Deswegen merken wir auch, um wirklich Gott zu lieben, zu wissen, was er mag und was er nicht mag, ja, auch dafür sollte man die Bibel lesen und sich darin auskennen. Und natürlich den Nächsten lieben wie dich selbst. Deswegen ist natürlich die Frage, was bedeutet denn jetzt Liebe? Liebe ist, ja, was ist denn Liebe? Interessant, wie Jesus jetzt darauf reagiert. Er sagt, super, super, mein lieber Pastor oder Gesetzeslehrer. Du hast richtig geantwortet. Also die Antwort auf die wichtigste Frage aller Fragen ist kinderleicht. Kann jeder verstehen. Habt ihr auch verstanden, oder? Muss man jetzt nicht erst 50 oder 58 werden oder 3 Jahre studieren. Man weiß, Gott zu lieben, dass er das Wichtigste ist und zu gucken, was meinem Bruder dient oder meinen Eltern dient, versteht man. Ob man das will, ist eine andere Frage, aber verstehen tut das jeder. So, und das ist jetzt das Problem, dass Jesus dann sagt, super, hast du toll erkannt, du hast richtig geantwortet und dann sagt er noch einen kleinen Satz, der dann doch etwas in ihm auslöst. Tu das. Wir werden gleich sehen, wie die Geschichte weitergeht, dass das Tun letztlich das Entscheidende in diesem ganzen Text ist. Und jetzt wird es kritisch für unseren Gesetzeslehrer. Kennt ihr vielleicht auch von euch aus? Ja, diskutieren mit der Mama, ob man den Müll rausbringen muss oder nicht. Da ist man sehr, sehr gut drin. Auch mit dem Lehrer, ob die Hausaufgabe so gerechtfertigt ist. Das ist echt cool. Oder? Also diskutieren ist man gut drin. Auch unser Pastor und viele Leute sind im Diskutieren über irgendwelche Fragen, ob es eine Entrückung gibt oder nicht, sind die ganz toll drin. Aber das Entscheidende im Leben mit Jesus ist nicht das Diskutieren, und letztlich auch nicht, was man weiß im Kopf, sondern was man tut. Ich weiß nicht, du hast dich eben gemeldet, dass du die Bibel liest. Wenn du die Bibel liest, verstehst du alles? Oh, boah, Wahnsinn, wie alt bist du? Du hast ja eben auch gewonnen, dann ist das ja kein Wunder. Oder? Wie alt? Bist du 11? 7, also Wahnsinn. Ich bin erstaunt, da muss ich mal gleich mit dir reden, was dein Geheimnis ist. Also ich bin jetzt 58 und habe schon studiert, also ich verstehe noch immer nicht alles in der Bibel. Aber vielleicht hast du ja ein besonderes Geheimnis. Das ist das Problem, was viele Leute mit der Bibel haben. Ja, klar ist Gottes Wort, aber dann liest man da drin und denkt, ja, ich schnall ja gar nichts. Oder verstehe wenig. Vielleicht verstehe ich nur 5% oder nur 10%. Aber das ist der Punkt. Der Schlüssel im Leben mit Jesus, auch im Bibellesen, liegt nicht darin, dass man immer alles versteht. Und dann sagt, ich verstehe ja die Hälfte nur nichts von dem, was ich da lese, also höre ich auf mit dem Bibellesen. Sondern der Schlüssel ist, dass man weiterliest und weiterliest. Irgendwann beim 10. Mal, wenn man die Bibel durchgelesen hat, versteht man immer mehr, immer mehr. Und das Entscheidende ist, dass man das, was man erkannt hat, dann auch umsetzt. Dass man das tut. Und nicht sich darüber aufregt, was man nicht verstanden hat, was so komisch ist an der Bibel, sondern einfach mal anfängt, das bisschen, den einen Vers, den man gelesen hat, den versuchen umzusetzen. Das ist das Entscheidende. Und das war ja das Problem bei unserem Pastor und Gesetzeslehrer. Er wollte eigentlich eine Diskussion führen, jetzt wird es ganz persönlich, jetzt geht es mich an. Und dann flüchtet er in eine zweite Frage. Erste Frage, wie komme ich in den Himmel? Jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Und die lautet, wer ist mein... Oh, das war das Falsche. Ihr habt ja mittlerweile schon den Trick erkannt. Kann mir einer sagen, was da steht? Ja? Nächster. Nächster, genau. Wer ist mein Nächster? Ja, ist ja schön und gut, dass du mir dass wir jetzt die Antwort kennen, aber so einfach ist das gar nicht. Ja, das zu tun, was Gott sagt. Merken wir? Er will sich rausreden. So, wie ihr das manchmal mit euren Eltern auch macht. Eine klare Ansage, tu den Müll raus, aber der Müll ist so schwer. Oder ich bin jetzt gerade am Zocken, kann ich das nicht später machen? Klare Ansage, aber so einfach ist das ja nicht umzusetzen. So ist es hier auch letztlich. Und er flüchtet sich in eine Ausrede. Und über diese Frage, wer ist mein Nächster, haben sich damals natürlich auch Leute unterhalten. Und das Eigentliche hinter der Frage ist nicht wirklich die ehrliche Frage, wer ist jetzt mein Nächster, sondern die ehrliche, wenn man ehrlich ist, ist das Anliegen von dem Mann gewesen, nicht wer ist mein Nächster und den muss ich lieben und lieb haben, mich um den kümmern, sondern wer ist mein Nächster nicht. Um wen muss ich mich nicht kümmern? Wen kann ich links liegen lassen? Das ist eigentlich die Frage hinter der Frage. So, und Jesus erzählt dann eine Geschichte, die, denke ich, fast alle kennt. Eine sehr bekannte Geschichte, die lese ich gleich vor. Und interessanterweise geht es in dieser Geschichte nicht darum, wer ist mein Nächster und wer nicht, sondern Jesus fragt nämlich am Ende, ja, wer ist dem ein Nächster geworden, der Hilfe brauchte? Also nicht die Frage, ja, wen muss ich lieben, wen muss ich mich um den kümmern, sondern bin ich bereit, für andere ein Nächster zu sein? Ich bin gefragt, nicht die anderen. Ich bin herausgefordert, wenn Menschen in Not und Schwierigkeit gekommen, diesemjenigen Nächster zu sein. Und nicht sozusagen zu gucken, der ist dunkelhäutig, den brauche ich nicht zu lieben, weil ich bin ja weiß. Der ist ganz komisch, also brauche ich den auch nicht zu lieben. Dass ich im Prinzip Menschen einordne, in bestimmte Rangordnung und sage, ja, der ist meiner Liebe wert und der eben nicht. So macht das Jesus nicht. Wir sollen, das werden wir gleich sehen an der Geschichte, jeden lieben. Jetzt erzähle ich euch diese Geschichte, die Jesus erzählt hat. Ich lese einfach vor aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Da heißt es dort, Jesus begann zu erzählen, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho, unterwegs überfielen ihn Räuber. Sie nahmen ihn alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg, er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, er sah ihn und ging vorbei. Schließlich kam ein Mann aus Samarien, als er den Überfallenen sah, hatte er Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in das nächste Gasthaus, wo er sich um ihn kümmerte. Am anderen Tag gab er dem Wirt 2 Silberstücke und sagte, pflege ihn, wenn du noch mehr brauchst. Will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme? Jetzt kommt die Frage, die ich hier schon genannt habe. Was meinst du, fragte Jesus, wer von den dreien hat in dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer antwortete, der ihm geholfen hat. Jesus erwiderte, dann geh und mach es ebenso. Was macht diese Geschichte deutlich auf diese Frage, ja, wer ist mein Nächster, wen soll ich lieben? Und was bedeutet eben Nächstenliebe ganz konkret? Ich möchte kurz auf 3 Punkte eingehen. Der Schlüssel liegt in der Reaktion des Samariters. Was haben die zwei Frommen, interessanterweise, ähnlich wie unser Gesetzeslehrer, der Pastor war oder der sich genau in der Bibel auskannte. Da kommen nämlich auch zwei weitere ganz Fromme, die sich auch in der Bibel auskannten. Einer war Levit, der war so Hilfs-Sheriff in Anführungsstrichen in der Gemeinde. Und dann der Priester, der war eben auch Pastor, der war auch im Tempel, leiteten Gottesdienst und so weiter. Also waren also ganz fromme Leute. Und was haben die, was hat der Samariter, was hat er gemacht, was die anderen nicht gemacht haben? Die einen haben geholfen und der Samariter, haben nicht geholfen und der Samariter hat geholfen. Warum hat der Samariter geholfen? Was steht als Anfang und als entscheidender Punkt dort? Es heißt in diesem Text hier, und das ist letztlich der Schlüssel, schließlich kam ein Mann aus Samarien, als er den Überfallenen sah, hatte er Mitleid. Die anderen, die sind einfach letztlich weitergegangen. Die haben zwar den auch gesehen, aber das hat im Prinzip nichts in ihm ausgelöst. Das hat nichts in ihm ausgelöst. Nur im Kopf, ich bin auf dem Weg zum Tempel und wenn ich dem jetzt helfe, der könnte ja sogar tot sein, so, dann bin ich unrein, dann kann ich im Tempel nicht mehr predigen bzw. dienen. Also ist es viel wichtiger, jetzt an dem vorbeizugehen. Das heißt, das, was er gesehen hat, hat bei ihm überhaupt nichts ausgelöst. Bei dem anderen war es anders. Der hat das gesehen und er hat das, was er gesehen hat, in sich aufgenommen. Das Wort, was hier steht, heißt eigentlich, es drehte ihm der Magen um. Sonst steht das nur im Blick auf Gott. Im ganzen Neuen Testament steht das nur im Blick auf Gott oder auf Jesus. Hier ist die einzige Stelle, wo das auf einen Menschen bezogen ist. Und es drückt aus, dass ich das, was ich sehe, dass das nicht sage, das geht mich nichts an oder ich habe was Besseres zu tun, sondern das geht wirklich tief in das Innere ein. Ich weiß nicht, wenn ihr jemand vielleicht mal in der Klasse weinen seht, weil er sich vielleicht verletzt hat oder weil er in der Klasse gemobbt wird, also nicht lieb und gut mit ihm umgegangen wird, wie ihr darauf reagiert. Vielleicht denkt ihr, ja, zum Glück werde ich nicht gemobbt. Und wenn ich mich jetzt für den einen einsetze, ja, dann ist die Gefahr, dass der Chef in der Klasse auch mich irgendwann mobbt. Also bleibe ich mal ganz cool auf Abstand. Bleibe ich auf Distanz. Aber wisst ihr, Liebe, und das ist der Schlüssel überhaupt von Liebe, Umgang mit anderen. Das ist wichtig auch später in der Ehe oder auch in der Gemeinde. Wenn man einfach nur sich begegnet und sieht, ja, der ist cool und so oder eben weniger cool, dann bleibt man im Prinzip auf der Distanz. Aber wenn mir der andere wirklich von Herzen wichtig ist und ich sehe, wo der Not hat und das geht mich wirklich was an, dann handle ich. Ich weiß nicht, über was ihr zum letzten Mal geweint habt. Über was habt ihr denn letzten Mal geweint? Kann sich einer das noch erinnern? Vielleicht habt ihr bei eurem Papa gesehen, dass er beim letzten Mal geweint hat, als die Mama einen Knuff in das Auto gefahren hat. Soll's ja geben, oder? Oder vielleicht die Mama als Nachbarsjunge in das schöne Rosenbeet mit dem Ball geschossen hat und die schönen Rosen abgeknickt an der Ecke standen. Ja? Ich weiß nicht, worüber du das letzte Mal geweint hast, aber hast du vielleicht schon mal geweint über deine Nachbarin, die an Krebs erkrankt ist, keine Hoffnung hat? Oder über deinen Nachbarn oder die Nachbarn, deren Ehen kaputt sind oder vielleicht auch deren Kinder, die jetzt in dieser Ehesituation damit umgehen können. Ich glaube, das ist der Schlüssel letztlich, warum gerade auch Menschen, die mit Glauben wenig am Hut haben, so distanziert auch uns als Gemeinden und als Christen gegenüberstehen, weil sie das Gefühl haben, die sind in ihrem eigenen Club, wie es mir geht, das interessiert eigentlich keinen. Aber wenn du in der Nachbarschaft wohnst, dann sind das genau dein Nächster, deine Nächsten. Die hat Gott dir bewusst in die Wege gestellt. Dann kannst du eigentlich nicht tun und sagen, wenn die in Not oder Leid sind, es geht mir nichts an. Es fängt damit an, dass du einen Blick hast, dass du vielleicht auch mit ihnen redest, dass du darauf schaust, dich mit dem Nachbarn oder Nachbarin oder mit deinen Klassenkameraden beschäftigst. Damit fängt es an. Das Zweite ist, da möchte ich nur ganz kurz draufstellen, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist oder was das sein kann. Ich habe das ein bisschen falsch gestellt. So gibt es eigentlich keine Mauer, die sind ein bisschen versetzt. Entschuldigung. Ja, ich bin nicht so ein toller Maler. Also es soll eine Mauer sein. Also so baut man keine Mauer. Also ich weiß nicht, wer von euch hier Maurer unter euch ist. Also wenn man so eine Mauer baut, dann fällt die direkt ineinander. Entschuldigung. Auf jeden Fall, es soll eine Mauer sein. Warum erzähle ich euch das? Weil in dieser Geschichte und damals grundsätzlich es eine Mauer gab zwischen Juden, also die Gottes Wort kannten und die mit Gott unterwegs waren, und den anderen, die das nicht waren. Und es war so, dass man noch nicht mal in ein Haus eines Nichtjuden gehen durfte. Und das war auch eigentlich dann der Grund, warum der Samariter letztlich auch an demjenigen vorbeigehen sollte. Weil das war ein Jude, er war Samariter, da war eine Mauer zwischen, ein Samariter kümmert sich nicht um einen Juden. Aber der hat das anders gemacht. Er hat nicht gesagt, du bist ein Jude, um dich muss ich mich nicht kümmern, sondern er hat ihn gesehen, er hat ihn wahrgenommen, das war sein Nächster, obwohl er nicht zu seinem Volk oder zu seiner Religion gehörte, und hat sich um ihn gekümmert. Und wisst ihr, deswegen bedeutet Liebe eben auch, dass ich nicht die Frage stelle, wer ist liebenswert, wen finde ich toll und wen finde ich gut, sondern dass ich frage, in meiner Klasse zum Beispiel, wem geht's schlecht? Und auch wenn er zum Beispiel kein Deutscher ist, sondern Ukrainer zum Beispiel oder ein Türke, dann helfe ich ihm. Oder wenn es jemand ist, den ich eigentlich gar nicht leiden kann, und ich merke, der ist vielleicht in Mathe schlecht oder so, oder dann versuche ich mit ihm die Aufgabe zu lösen. Warum? Weil er Hilfe braucht und ich helfe ihm. Egal, ob ich ihn mag oder nicht, er ist mein Nächster. Und Liebe überwindet Mauern, die man innerlich und auch äußerlich aufbaut. Wir kommen zum Schluss. Wir haben gesehen, dass das eigentlich ein Schlüssel letztlich ist für unser persönliches Leben. Auch für unsere persönliche Beziehung zu Gott. Es ist interessant, dass der liebe Gesetzeslehrer nicht die Frage gestellt hat, wie liebe ich Gott. Ne? Er hat die Frage gestellt, wer ist mein Nächster, wen muss ich lieben oder nicht. Er dachte, Liebe zu Gott, kein Problem, ich bin ja Pastor, ich feiere Gottesdienst und mache eigentlich alles richtig. Deswegen als letztes die Frage von mir, die steht jetzt nicht im Text. Was denkt ihr, kann man Gott lieben ohne seinen Mitmensch zu lieben? Also, ich sage, ich will den nicht lieben, der ist mir zu blöd, zu groß, zu dick oder zu doof, sage ich mal, den will ich nicht lieben. Wie es dem geht, ist mir letztlich ganz egal, aber ich gehe in Gottesdienst, gehe in Kinderstunde und ich liebe Gott. Geht das? Wer sagt, das geht? Wer meldet sich? Wer sagt, das geht nicht? Interessanterweise ist es so, dass oftmals wir genauso leben. Wir leben totale Distanz gegenüber Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Uns ist völlig Schnuppe und egal, wie es ihnen geht. Wir handeln fast nie. Aber wir gehen in den Gottesdienst und denken, alles super, ich bete ja, ich lese in der Bibel und was soll da ein Problem sein? Aber so ist Gott nicht. Es ist nicht so, Hauptsache die Schublade, meine Beziehung zu Gott, das ist toll. Und wie ich zu meinem Nächsten, zu meinen Mitmenschen stehe, ja, ist vielleicht nicht so ganz super, aber Hauptsache ich bete ja und gehe in den Gottesdienst, in die Kinderstunde, dann ist ja alles gut. Bei Gott ist das nicht so. Und von daher wollen wir das hören, was am Ende unseres Geschichte steht. Was meinst du, wer ist von den dreien, hat dem Überfallen als Mitmensch gehandelt, der Gesetzeslehrer antwortet, der ihm geholfen hatte. Jesus erwiderte, dann geh und mach es ebenso. Ich weiß nicht, wen Gott dir jetzt im Moment in den Kopf gegeben hat, in den letzten Minuten. Wo du genau weißt, der braucht meine Hilfe. Der streckt seine Hand zu mir. Der braucht meine Hilfe in meiner Klasse, in meiner Nachbarschaft. Ein gutes Wort, eine helfende Hand. Wenn jetzt Gedanken kommen, ja, der ist zu blöd oder das kann ich nicht, mache ich morgen oder übermorgen, dann kann ich dir sagen, dieser Gedanke kommt nicht von Jesus. Jesus würde sagen, genau das Gleiche, was er zu dem Gesetzeslehrer gesagt hat. Du weißt, was richtig ist, also was macht man dann? Tu das, was du weißt. Das ist der Schlüssel von geistlichem Leben. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr Jesus, danke für diese sehr eindrückliche Geschichte. Du weißt, wo es in meinem Leben, auch in unserem Leben hakt. Herr, wo du uns schon oft darauf angesprochen hast, Herr, was wir tun sollen und wir tun es nicht. Wir haben Ausreden oder tun das einfach ab. Hilf uns, Herr, dass das, was du uns auch in deinem Wort sagst, in Gottesdienst, in Predigen, in Kinderstunden, dass das, was wir erkannt haben, wir doch einfach tun. Hilf uns doch dabei. Du kannst das uns schenken. Amen. Eins Nachsatz noch zum Schluss. Ich weiß nicht, wer von euch Ernst Modersohn kennt, war ein bekannter Evangelist, auch hier im Siegerland. Und der hatte auch Kinder. Und der hat so ein dickes so ein Tuch gesticken lassen. Da drauf stand, dass man gehorsam sein soll. Mit 3 Gs. Ganz gerne gleich. Die 3 Worte standen da drauf. Also, wenn du hörst von Gott, vielleicht auch von deinen Eltern, was du zu tun hast, nicht irgendwann, sondern gleich. Nicht mit so einer Flutsch, sondern gerne, weil Gott es dir sagt und er meint es gut mit dir. Und ganz, nicht nur halb. Ja? Gern, ganz und gleich. Ja, gut.